Ich weigere mich. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, ich weigere mich beharrlich, Gebet als irgendetwas ganz Normales wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr, das Thema ist heute Gebet, aber manchmal denken wir uns Gebet, das ist irgendwie, ja, dann sprichst du so ein bisschen mit Gott und dann sagt Gott dir was. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, er kommuniziert mit dir. Er ist für dich gestorben, auferstanden, damit er in dir leben kann. Und von dort aus will er mit dir reden und das ist Gebet. Und wenn du keine Ahnung hast, von was ich jetzt rede, melde dich bitte an bei Explore, melde dich an bei Impact, bei Get Free und da helfen wir dir, mit Gott zu kommunizieren, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, ist das Beste, was du erleben kannst. Es ist die Power Gottes, mit der wir kooperieren, das ist Gebet. Und ich weigere mich, nochmal, ich weigere mich, mich irgendwie hinzustellen und zu sagen, ja gut, das ist doch irgendwie was ganz Normales, oder? Geh heute irgendwo in ein Café, in eine Bar, wo auch immer, und erzähle einem völlig fremden Menschen davon, dass du mit Gott redest. Und dann check die Reaktion, da wirst du merken, es ist nicht normal. Und trotzdem können wir können uns, du und ich, wir können uns an Gebet tatsächlich gewöhnen. Petrus warnt uns persönlich schon davor im ersten Petrusbrief. Petrus ist jemand, der war mit Jesus unterwegs und jetzt hat er die erste Gemeinde gegründet. Und im ersten Petrusbrief kannst du lesen, 4 Vers 7, da sagt Petrus Folgendes: Bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen und werdet nicht müde zu beten. In dieser Zeit, sagt Petrus, sei nicht müde zu beten. Kirchengeschichtlich bist du in der letzten Viertelstunde des Films. Letzte Viertelstunde des Films, von jedem Film ist die entscheidende Zeit in einem Film. Und Paulus sagt, werde nicht müde in dieser Zeit zu beten. Wenn du Christen noch nicht so gut kennst, verrate ich dir was über Christen. Wir Christen denken uns tatsächlich, wenn das so richtig rund geht auf der Welt, dann sitzen wir in einer Haltestelle, da steht Entrückung drauf und dann werden wir einfach weggebeamt. Wenn du das glaubst, hat Tobi vielleicht nächste Woche schon, nächsten Sonntag, interessante Neuigkeiten für dich. Petrus sagt was anderes. Er sagt, in dieser Zeit fang an zu beten, sei nicht müde zu beten, weil er weiß um die Kraft des Gebets. Und meine Frage an dich heute ist, ob du das auch weißt, ob wir uns dessen bewusst sind. Ich brauche diesen Reminder immer wieder von einem Petrus, der sagt, wach auf. Und manchmal brauchen wir, oder manchmal haben wir auch, sind wir auch deshalb müde geworden, weil wir gar nicht wissen, was wir beten sollen. Oder was sollst du denn jetzt, Nahostkonflikt, was sollst du jetzt alles beten? Und wenn du diese Frage hast, bist du in guter Gesellschaft, weil dieser Petrus, von dem ich gerade vorgelesen habe, hat Jesus dieselbe Frage gestellt mit seinen anderen Freunden zusammen. Und sie sind zu Jesus gegangen und sie haben Jesus beobachtet, wie der irgendwie betet er anders. Der betet nicht so, dass es zum Eingehen ist, zum Einschlafen, irgendwas hat der. Dieser Jesus. Und dann gehen sie hin und sagen, Jesus, lehre uns beten. Und dann geht Jesus hin und sagt, das ist das Vaterunser, was ich euch gebe. Und das Oberste, was da drin steht, ist eigentlich sowas wie, dein Wille, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Nicht das, was ich will, will ich beten. Nicht das, was ich denke, das gut ist, sondern dein Wille soll geschehen, Gott. Das ist der Unterschied zwischen einem seelischen Gebet. Ich bete nur das, was ich denke, was gut und sinnvoll ist. Und der Unterschied zu einem geistlichen Gebet, wo ich das bete, was Gottes Wille tatsächlich ist. Und derjenige, der in der größten Versuchung war, seinen Willen zu beten, war Jesus. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Er hängt an diesem Kreuz, angeschlagen an den Füßen und an den Händen. Er hängt an diesem Kreuz. Er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, Gott, jetzt muss es auch mal um mich gehen. Ich bete jetzt, dass ich es besser aushalten kann. Ich bete jetzt, dass was auch immer passiert, dass ich hier runter wiederkomme, was auch immer. Hat er nicht gemacht. Sondern Jesus mit diesen letzten Atemzügen, die er hatte an diesem Kreuz, was hat er gemacht? Er hat gebetet, Vater, vergib ihnen. Er betet nicht für irgendjemanden, er betet für die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist der Effekt davon? Am Kreuz steht ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann. Dieser Hauptmann erkennt Jesus als Sohn Gottes. Okay? An Stephanus. Er kniet auf der Erde und er wird gerade gesteinigt, einer der Apostel. Er hätte jeden Grund gehabt zu sagen, okay Gott, hol mich hier raus. Beam mich einfach weg. Und er macht es nicht, sondern er betet, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Das sind seine letzten Atemzüge. Und ein junger Mann steht dabei, es ist ein Gebildeter, er ist Saulus und er hält die Mantel von denjenigen, die die Steine schmeißen. Das Gebet des Stephanus. Trägt dazu bei, dass der lebendige Jesus Christus diesem Saulus begegnet und Saulus fängt an, die Welt zu missionieren. Du und ich sind heute hier wegen dem Gebet des Stephanus, unter anderem. Und das ist der Punkt, sind wir uns dessen tatsächlich bewusst, einzutreten in Jesaja. Ich empfehle dir unbedingt, wenn du dich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen willst, lies mal bitte Jesaja 59. Jesaja 59, da steht was drin über Sünde. Sünde ist alles das, was dich fernhält, wo du von Gottes Geboten abweichst und dann entfernt bist von Gott. Und Jesaja schreibt davon, dass Sünde sowas ist wie eine Schranke zwischen dir und Gott. Er schreibt, dass sich Sünde anhäuft, wie ein Haufen zwischen dir und Gott. Und dann passiert Folgendes, Jesaja 59, das ist großartig. Jesaja 59, Vers 15. Gott sieht das alles, wie es sich anhäuft, diese Sünde. Und er sagt, als der Herr sah, dass es kein Recht gab, missfiel ihm die sehr. Er sah, dass niemand da war und Gott war erstaunt. Er war erstaunt, dass keiner im Gebet vor Gott einschritt. Derselbe Gott ist heute noch und es ist auf Jesus gemünzt, weil Jesus derjenige ist, der gekommen ist und eintritt für uns und wir dürfen, weil wir Jesus ähnlicher werden und dürfen wir das machen, eintreten. Was wäre, wenn du eintreten würdest im Gebet für deine Family? Gott ist verwundert, wenn er uns alle anschaut, mich eingeschlossen, er sagt, ich bin verwundert, dass ihr nicht eintretet für eure Familien. Ich bin verwundert, dass du nicht eintrittst für deine Arbeitskollegen. Ich bin verwundert, dass du nicht eintrittst für deine Jungs und Mädels im Fitnessstudio, im Kegelclub, wo auch immer du bist. Gott sagt, es verwundert mich. Warum? Weil Gott weiß um die Macht von Gebet. Und da gehen wir heute hin. Und gerade im Nahostkonflikt, meine liebe Christina, es ist ja wirklich so, manchmal wissen wir gar nicht, wie kommen wir da jetzt überhaupt weiter.
Mein lieber Jens, und es verwundert mich auch nicht, warum es mir oft genauso geht, dass Gott mich nicht findet im Gebet, weil ich, musst du wissen, bin eine gespaltene Persönlichkeit. Denkst du dir, ja, das habe ich mir schon immer von dir gedacht, gell? Nein, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit und du bist es auch, weil, vielleicht geht es dir so wie mir, ich kenne sehr gut, was in Gottes Wort steht, weil ich lese regelmäßig da drin. Und ich lese da Dinge wie zum Beispiel hier im Epheserbrief. Da heißt es, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Schon mal eine gute Nachricht. Und zusammen mit ihm hat er uns, und jetzt kommt's, schon jetzt, also hier, jetzt, heute, einen Platz in der, wo? Himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das gilt für all diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die heute hier sind und sagen, Jesus Christus, der ist für mich der Sohn Gottes, für mich gestorben, auferstanden und ich glaube, dass ich durch ihn Kind Gottes sein kann. Und wenn du heute hier bist und es noch nicht glaubst, kein Problem. Lern einfach diesen Jesus weiter kennen, lern uns Christen weiter kennen, überleg dir, ob das eine Entscheidung ist, die du treffen möchtest. Okay, nächste Bibelstelle kenne ich auch, weil sie ist in meiner Bibel. Ich habe dir meine Bibel mitgebracht, die ist sehr dick, siehst du schon, gell? Da sind nämlich ganz viele Erklärungen drin, dass ich es auch verstehe, was da drin steht. Okay, Hebräer 4, da heißt es, lasst uns deshalb, und jetzt kommt's wieder, zuversichtlich, also ohne Angst, ohne Furcht, ohne Zögern, ohne Zittern, ohne Zaudern, vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, weil was passiert am Thron Gottes? Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und das, liebe Freunde, wird uns helfen, wenn wir es brauchen. Okay, ich habe gerade gesagt, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit. Bei mir ist das genau so. Ich kenne diese Bibelstellen. Ich weiß, ich bin versetzt ins himmlische Reich. Ich weiß, geistlich habe ich Zutritt zum Thron der Gnade. Jederzeit kann ich kommen zu Gott, weil er mich einfach mit offenen Armen empfängt. Und im Alltag passiert dann Folgendes. Dann nehme ich dieses kostbare Buch und ich lege es einfach mal zur Seite. Und dann kommen so Nachrichten von außen rein, sei es, weil ich wirklich Nachrichten schaue oder weil ich das mache, was ich in letzter Zeit beim Fitness immer mache, da schaue ich mir immer in letzter Zeit auf YouTube irgendwelche Interviews an. Der eine interviewt jemanden von der Hamas und was der so erzählt. Der andere interviewt jemanden, einen jüdischen Rabbi und was der so erzählt. Und ich höre mir lauter Meinungen an, von allen Seiten. Und plötzlich in meinem Alltag ist das so, dass ich komplett vergesse, was da steht, wo ich eigentlich hingehöre und dass sich wie Nebel ausbreitet in meinem Denken und ich irgendwie nicht mehr klar sehe, was ist eigentlich mein Zuhause? Wo gehöre ich eigentlich hin? Wo ist eigentlich Gott in der ganzen Situation? Weil ich höre nur noch Meinungen, Meinungen, Meinungen von Menschen. Ich höre nur noch Probleme. Ich höre nur noch Herausforderungen. Ich höre nur noch Krieg hier, Sterben da, XY dort. Und der Nebel breitet sich aus in meinem Denken und ich werde müde. Leute, ich werde müde und ich denke mir, oh, jetzt einfach mal ein bisschen so hinlegen, ey. Und geistlich einfach gar nichts machen. Warum soll ich denn jetzt auch noch beten? Wofür auch beten? Es ist doch alles so anstrengend. Ich bin so überfordert. Ich weiß gar nicht, warum es sich überhaupt noch lohnt zu beten. Und wie soll ich auch beten? Es ist in diesem geistlichen Sumpf. Und ich weiß nicht, ob du das kennst von dir. Aber ich kenne diese Orte in meinem Alltag wirklich total gut, wo ich geistlich in einem Sumpf aus Nebel bin und ich weiß gar nicht, wie ich rauskommen soll, dass ich überhaupt an den Ort komme, wo ich beten kann. Und wenn du das kennst, will ich dir sagen, was dir vielleicht helfen könnte, hier aus diesem Nebel rauszukommen. Weil das Interessante ist, in diesem Nebel sehe ich nicht mal mehr das Wort Gottes. Das ist einfach weg. Ich sehe nur noch Nebel. Ich sehe nicht mal mehr die Hand vor meinem eigenen Auge. Und was ich dann mache in diesen Momenten ist, wenn ich so nicht mehr kann, habe ich verschiedene Waffen, die ich zücke. Weil ich habe da keinen Bock drauf. In diesem Nebel kriegt man nicht so gut Luft. Ich habe da keinen Bock drauf, hier zu bleiben. Also zücke ich entweder die Waffe Telefonjoker. Ich rufe jemanden an, mit dem ich beten kann, wenn ich selber gerade nicht kann. Oder ich zücke die Waffe Worship, wie wir es gerade gehört haben und gemacht haben, dass ich mit gesungenen Gebeten einfach meiner Seele helfe, von diesem Ort wegzukommen, von diesem Nebel wegzukommen. Oder, was ich persönlich sehr gerne mache, ich bete einfach in meiner Gebetssprache mit Gott. Und dann liege ich in meinem Nebel und fange an zu beten. Ere shere bikara laiche. Koro suru ashikara nandoro lochor. Und vor meinem inneren Auge fängt es an, dass ich wie so eine geistliche Realität wahrnehme und dass ich in dem Fall wie das Gefühl habe, diese Gebetssprache, sie erinnert mich daran, wer Gott ist, dass Gott immer noch der König ist, dass er immer noch das erste und das letzte Wort hat. Und wenn ich das so bete, dann merke ich, wie sich mein Geist innerlich aufrichtet und der Nebel ist immer noch da. Aber ich komme plötzlich an einen anderen Ort. Ich komme geistlich an einen ganz anderen Ort und von dort aus kann ich, auch wenn der Nebel immer noch da ist, plötzlich erkennen, Gott, was ist deine Strategie? Was willst du mir jetzt zeigen? Wie darf ich beten für meine Umstände? Wie darf ich beten für Israel? Was siehst du denn, was jetzt wichtig ist? Und als ich das gemacht habe vor kurzem, hatte ich folgendes Bild vor meinem inneren Auge. Gott redet oft zu mir durch innere Bilder, wie so Filme, die er mir zeigt. Und was ich gesehen habe, ist folgendes. Ich habe ich habe die Erde gesehen, wie sie so im All ist. Und in etwa am Mond in etwa stand ein riesengroßer Engel. Und dieser riesengroße Engel hat die Erde mit einem Netz umfangen. Und das Netz war auf der einen Seite, hat das gehalten in seiner Hand, und auf der anderen Seite hat das in seiner Hand gehalten. Und was er gemacht hat mit diesem Netz, ist folgendes. Kannst du dir vorstellen? Der hat die Erde richtig mal schön in die Mangel genommen und einfach mal richtig krass hin und her geschüttelt. Und alles auf der Erde ist dadurch durcheinander gekommen. Alles ist durcheinander gekommen. Alles ist aus seinen Fugen geraten. Und dann habe ich von meinem inneren Auge wie so gesehen auf der Erde, was dadurch passiert. Und weißt du, was passiert ist? Aufgrund dieser Erschütterungen sind Menschen einfach umgefallen. Sie waren einfach plötzlich auf ihren Knien, weil sie nicht mehr stehen konnten. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja interessant. Was willst du mir damit sagen, Gott? Ich frage Gott dann immer, was will er mir damit sagen? Und dann ging der Film weiter und ich habe gesehen, nicht alle sind umgefallen. Ein paar Einzelne sind nicht umgefallen. Weißt du warum? Weil sie schon auf ihren Knien waren. Sie konnten nicht mehr umfallen. Sie waren bereits auf ihren Knien und sie haben auf ihren Knien Gott angebetet. Sie haben auf ihren Knien gebetet für andere. Sie waren auf ihren Knien im Gebet. Einer demütigen und demütigenden Position, weil diese Position sagt, Gott, ich bin von dir abhängig. Ich weiß hier nicht mehr, was ich machen soll. Und als ich das gesehen habe, kam wie so der Heilige Geist rein und plötzlich hat er wie mit so einem frischen Wind durch diese geistliche Perspektive auf die aktuellen Umstände hat er wie mit so einem frischen Wind, wie es der Jens jetzt gerade macht, den Nebel aufgewirbelt und plötzlich konnte ich wieder klar sehen. Und kurze Zeit später habe ich das Wort Gottes wieder in die Hand genommen, weil ich einfach täglich versuche, in der Bibel zu lesen. Manchmal schaffe ich es nicht, aber oft schaffe ich es. Und ich habe einfach im täglichen Lesen der Bibel habe ich in Jesaja Folgendes gelesen. Da stand, denn zu einer von ihm festgelegten Zeit wird der Herr der Allmächtige alles Hochmütige, Stolze und Erhabene erniedrigen. Die Überheblichkeit des Menschen wird erniedrigt und der Hochmut der Männer gedemütigt werden und dann wird der Herr allein erhöht sein. Und als ich das gelesen habe, musste ich an dieses Bild denken, das ich im Gebet hatte. Und ich habe mir gedacht, genau das willst du machen, Gott. Du willst das Stolze in mir. Du willst das Stolze in uns Menschen, du willst es erniedrigen. Warum? Weil die Bibel sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen. Der kann mit Hochmut und Stolz nichts anfangen. Aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Da, wo wir auf unseren Knien sind, da finden wir Gottes Gnade. Da sind wir vor diesem Thron Gottes, von dem aus wir Barmherzigkeit finden und wo wir die Gnade finden, die wir brauchen, dass sie uns hilft in der jetzigen Zeit. Und Gott möchte das machen auf dieser Erde, dass er Menschen zurückführt an diesen Ort auf ihren Knien, wo sie vor ihm in Demut sind und wissen, Gott, wir schaffen es nicht ohne dich. Wir brauchen dich. Und meine Arbeitskollegen brauchen dich. Und meine Familie braucht dich. Und Israel braucht dich. Und mein ganzes Umfeld, wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht ohne dich. Und wir beten auf unseren Knien dafür, dass du eingreifst. Und in dem Moment, als ich sowohl diesen prophetischen Eindruck als auch dieses Wort so für mich hatte, war das wirklich wie wenn ich innerlich neu aufgerichtet worden wäre. Weil ich plötzlich wieder Perspektive hatte, weil ich wieder Glauben hatte, weil ich wieder wusste, jawohl, ich will eine Person sein, die auf ihren Knien ist und für Themen, für Menschen betet, weil ich weiß, dass es einen Unterschied macht. Weißt du, Gott spielt, habe ich manchmal das Gefühl, der spielt so Schach, aber irgendwie so krass Schach, wie sogar der krasseste Schachspieler nicht Schach spielen kann. Der spielt Schach so in Dimensionen, das übertrifft uns einfach. Unser menschliches, kleines Denken übertrifft es einfach. Und weißt du, was noch krasser ist? Gott will dir und mir beibringen, wie wir mit ihm Schach spielen können. Das ist krass. Und weil das so krass ist und weil es manchmal unser Denken sprengt, wollen wir es heute mit dir einfach ausprobieren. Wir spielen jetzt einfach eine Runde Schach mit Gott. Hast du Bock? Bist du dabei? Ja? Cool, Schatz, dann komm mal her, brauche ich dich. Okay, du darfst einfach jetzt erstmal in der ersten Partie, darfst du einfach hier sitzen bleiben. Ich setze mich auch zu dir, der Jens auch. Und wir machen jetzt das genau, wie ich es dir gesagt habe. Du kannst, wenn du möchtest, wenn du es kannst, darfst du für dich in Sprachen beten, überhaupt kein Thema. Du kannst aber vor allen Dingen eins machen, mach mal deine Augen zu und aktivier deine geistlichen Sinne. Du hast im Geistlichen, wenn du das nicht weißt, hast du die gleichen Sinne wie im Natürlichen. Du hast dein Sehen, du hast dein Hören, du hast dein Fühlen, dein Schmecken, dein Riechen. Und das darfst du jetzt einfach mal aktivieren, indem du so bei dir ankommst, dich mal spürst, ruhig wirst, nicht mehr abgelenkt bist, deswegen machen wir auch die Augen zu, von rechts und links, sondern einfach bei dir bist. Und jetzt gehen wir diesen Weg, von dem die Bibel spricht, den wir gehen dürfen, voller Zuversicht. Mach dich mal auf den Weg im Geist, in deiner Vorstellungskraft, stellst dir einfach vor, deine Vorstellungskraft ist ein Geschenk von Gott, mit dem du wie eine Brücke bauen kannst ins Unsichtbare. Und geh mal mit deiner Vorstellungskraft hinein an diesen Ort, zu diesem Thron der Gnade. Es geht wie so ein Tor auf vor dir. An beiden Seiten stehen Engel. Und diese Engel, sie nehmen dir jetzt wie einen Rucksack ab, den du mitbringst. Das ist der Rucksack deiner Sorgen, deiner Ängste. Rucksack auch von Unglaube. Überall da, wo du Gott nicht glauben kannst, wo du ihm nicht vertrauen kannst. Die machen da jetzt so einen richtigen Garderobenstand auf, so einen Haufen mit lauter Rucksäcken von uns allen, weil die brauchen wir nicht. Die brauchen wir an diesem Ort nicht, weil an diesem Ort ist Gottes Gegenwart. Und jetzt darfst du reingehen, diesen Weg. Du siehst schon den Thron. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Du merkst schon, es wird viel leichter. Du hörst diese himmlischen Engel, wie sie sagen, heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig ist Gott. Und du darfst mittendrin sein in dieser heiligen Atmosphäre. Und manche von euch schauen jetzt gerade so an sich runter. Und sie sehen, wie sie so ein bisschen zerlumpt dastehen. Nicht so heilig, gell? Aber ich will dir jetzt eins sagen. Wenn du jetzt den Gedanken hast, ich gehöre hier nicht hin, weil so wie ich aussehe, kann Gott mit mir nichts anfangen, dann sage ich dir, das ist eine Lüge. Du darfst einfach jetzt kommen zu dem Thron der Gnade, so wie du bist. Weil Jesus Christus ist derjenige, der diesen Mantel, diesen verranzten Mantel dir abgenommen hat am Kreuz von Golgatha. Er hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass du nicht länger definiert bist über das, was war, dass du nicht länger definiert bist über das, was Menschen dir angezogen haben, über Scham, über Schuld, über Sünde, über das, wo du am Ziel Gottes vorbeigelebt hast. Darüber bist du nicht definiert, weil Jesus hat all das am Kreuz getragen, damit du es nicht mehr tragen musst. Und ich sehe Jesus, wie er da ist und wie er dir einfach ganz, ganz einladend diesen Mantel auszieht. Und er sagt, ich kleide dich in meiner Gerechtigkeit. Du bekommst jetzt seinen Mantel an. Und mit diesem Mantel darfst du voller Zuversicht weitergehen vor den Thron. Genieß das mal, diesen Ort, dieses Licht, diese Herrlichkeit, diese Allmacht, diese Gewissheit, Gott ist immer noch der Gleiche und er sitzt immer noch auf dem Thron. Er regiert in deinem Leben, er regiert in Israel, er regiert auf diesem Weltball. Er ist nicht uninteressiert oder er ist nicht passiv dem Weltgeschehen gegenüber, sondern er regiert und er ist aktiv dabei und er ruft dich. Und wenn du möchtest, darfst du einfach innerlich auf die Knie gehen und ihm das sagen, was dir jetzt auf dem Herzen ist. Ich danke dir, Gott, für Annahme, bedingungslose Liebe. Ich danke dir, Gott, dass du noch nicht fertig bist mit uns, mit keinem hier. Du bist nicht fertig. Und du sagst heute über Einzelnen, über jedem Einzelnen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Du bist mein. Du bist dazu berufen, in meiner Gegenwart zu sein. Und ich freue mich, meine Tochter. Ich freue mich, mein Sohn, dass du jetzt hier bist. Weil hier gehörst du hin. Von diesem Ort aus werde ich dir zeigen, was du in meinem Namen tun darfst, was du in meinem Namen auch lassen darfst. Aber das, was zählt, ist, dass du jetzt hier bist, dass du eins bist mit mir, so wie Jesus Christus, mein Sohn, eins ist mit mir. Ausrüstet. Er gibt dir ein Buch. Es ist nicht irgendein Buch. Es ist Gottes Wort. Die Bibel sagt über Gottes Wort, dass es schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und er fordert dich auf, dass du sein Wort nutzt als eine Waffe in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt, Dinge zu bewegen, seinen Arm zu bewegen. Und wenn du willst, dann mach die Augen jetzt auf. Und dann lasst uns eine zweite Runde Schach spielen, okay? Seid ihr noch dabei? Habe ich euch abgehängt? Nein, habe ich nicht abgehängt. Sehr gut. Dann lasst uns jetzt aufstehen, weil wir gehen in die Strategiephase des Schachspiels, okay? Das war jetzt gerade die Abhängphase mit Gott, die ist cool, brauchen wir, die ist super. Aber jetzt gehen wir in die Strategiephase. Und das Schöne ist an Gottes Wort, Gott zeigt uns darin göttliche Strategien, wie wir beten können. Und das kannst du anwenden, jetzt, wenn wir für Israel beten, das kannst du anwenden, wenn du für deine Freunde betest, wenn du für deine Umstände betest, wenn du für Sorgen betest, die du hast. Ich habe zu Hause in meiner Küche mir einfach Bibelstellen auf die Wand, auf die Tür gehängt, weil immer, wenn ich bete für Freunde, wenn ich bete für Situationen, für Kranke, für was auch immer, habe ich einfach so Themen mir sortiert und da habe ich mir Bibelstellen dazu aufgeschrieben, weil ich weiß es ja auch nicht immer. Aber wenn ich bin in meiner Küche und dann bete, dann kann ich zu der Tür gehen und sagen, da steht geschrieben und dann lese ich das vor, weil ich weiß, dass Gottes Wort in meinem Mund genauso viel Kraft hat, wie Gottes Wort aus seinem Mund. Und deswegen, Schatz, wie machen wir das jetzt?
Jetzt lass uns einfach mal eine Bibelstelle nehmen. Wir haben dir eine mitgebracht, Hesekiel 28, Vers 25. Da steht so, spricht Gott der Herr, wenn ich das Haus Israel wieder sammle aus den Völkern, unter die sie zerstreut worden sind, so werde ich mich an ihnen heilig erweisen vor den Augen der Heiden. Und sie sollen in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Wenn du jetzt seelisch betest, in Bezug auf Israel, kannst du ganz schnell beten, Gott, mach, dass der Druck aufhört. Mach, dass der Druck aufhört. Hier steht was, dass Gott sein Volk zurückführt aus allen Enden der Welt, wo sie hin verstreut sind. Das geschieht, wenn du das einfach historisch anschaust, eigentlich immer unter Druck. Deshalb darfst du jetzt gleich darum beten, Gott, führe dein Volk zurück. Gott, führe es, dass sie in dieser druckvollen Situation bestehen. Bewahre du sie in dieser druckvollen Situation, führe du sie zurück. Und da kannst du, da steckt so viel in diesem Vers alleine schon drin. Gott ist ein Gott, der seine Versprechen hält. Er sagt hier, das Land, in das ich Jakob gegeben habe, dass Jakob, einer der Nachfahren von Abraham, Jakob wurde von Gott umgetauft in Israel. Ich werde dir dieses Land, das ist ein Versprechen Gottes, ich werde es dir geben. Und das war immer schon Gottes Ziel. Vor 950 Jahren, vor 950 vor Christus. 950 Jahre vor Christus wurde der jüdische Tempel gebaut in Jerusalem. 1600 Jahre später kam der Islam auf. Sein Versprechen, was Gott hält. Und deshalb lass uns jetzt zu zweit zusammengehen, hier in der Halle. Und erinnere dich an den Anfang. Du bist berufen zu beten. Okay, du bist berufen zu beten. Du kannst aus dieser Bibelstelle ableiten, Gott, führe dein Volk zurück. Gott, sammle dein Volk. Gott, bewahre dein Volk auf dieser Reise. Gott, danke, dass du zu deinen Versprechen stehst. Gott, danke, dass du ein treuer Gott bist. Lass uns das jetzt machen und lass es uns laut machen. Denn du hast Kraft in deiner Stimme, in deinen Worten. Deshalb lass es uns laut ausbeten, da wo du jetzt stehst. Gottes Wort gerade aus. Gott, sammle dein Volk. Sammle dein Volk, bewahre dein Volk auf der Reise. Danke Gott, dass du ein treuer Gott bist. Nimm deine Autorität ernst. Leg ein paar Dezibel drauf. Gott, du bist ein treuer Gott. Wir danken dir dafür, dass du Israel bewahrst. Dass das jüdische Volk, dass sie ihre Sicherheit bei dir suchen. Und ich glaube, dass Israel auch deshalb momentan, dass sie die ganze Bevölkerung so erschrocken ist, weil sie gedacht haben, in ihrem Land sind sie sicher. Und da, wo wir uns auf ein Land verlassen, wo wir uns auf Regierung, auf menschliche Sicherheit verlassen, da werden wir nichts Gutes kommen sehen. Und deshalb darfst du beten, Gott, zeige ihnen neu, dass du derjenige bist, bei dem sie Sicherheit finden. Bete es rein in die unsichtbare Welt. Gott, zeige du dich ihnen als der, der Sicherheit gibt.
Sicher sind in ihrem Land, dass sie sicher sind in ihrem Land, weil sie immer noch dein Augapfel sind. Das Volk Israel ist dein Augapfel und du bist derjenige, der sie sicher hält und der sie, der einfach sein Auge auf sie wirft, damit sie unter deinem Auge einen Schutz haben, Jesus. Und als nächstes würde ich gerne mit dir Römer 11 beten. In meinem Bild, das ich dir vorhin erzählt habe, war es so, dass die Leute, die umgefallen sind und auf ihren Knien waren, dass Jesus wie durch die Reihen ging. Und Jesus hat jedem Einzelnen das Angebot gemacht, möchtest du mich kennenlernen? Möchtest du Teil werden meiner Familie? Manche haben Ja gesagt, andere haben Nein gesagt. Aber das Interessante ist, was du in Römer 11 lesen kannst, da heißt es über diese Völker Folgendes. Ich möchte euch, liebe Geschwister, also dich und mich, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange andauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Gott hat einen Plan. Er will, dass die volle Zahl von Menschen, die ihn nicht kennen, egal welcher Nation, ihn kennenlernen. Deswegen lasst uns jetzt genau dafür beten. Bete für deine Freunde, bete für deine Familie, bete für deine Arbeitskollegen, bete für dich selbst, wo du merkst, ich kann es noch nicht glauben. Aber lasst uns beten, dass Menschen ihn kennenlernen, den lebendigen Gott. Und Jesus, ich bete jetzt.
Steht, da sagt Paulus, die Juden haben Jesus abgelehnt und ihn gekreuzigt. Und wenn selbst dadurch schon Rettung für die ganze Welt kam, wie stark wird es erst werden, wenn die Juden Jesus erkennen? Und dafür beten wir, Jesus, dass wir rufen das aus, dass es großartig werden wird, dass du unsere jüdischen Brüder und Schwestern rufst und dass sie dich erkennen werden. Das rufen wir aus in Jesu Namen. Und wir werden jetzt beten, eine Bibelstelle für die muslimische Welt. 1. Timotheus 2, 4-6. Du kannst es jeden Tag im Fernsehen sehen, wie die Zivilbevölkerung in Gaza, nur als Beispiel, wie sie schreckliche Dinge erleidet und wie es ihnen schlecht geht, wo sie seit Jahren und Jahrzehnten schon unter Knechtschaft sind. Und hier steht, denn er, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott möchte auch, dass Menschen, die jetzt noch anderen Glaubensrichtungen angehören, dass sie gerettet werden und dass sie seine Wahrheit erkennen. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Überall da, wo gerade in der muslimischen Welt ausposaunt wird, es gibt einen Gott und der Allah heißt, sagen wir, nein, es gibt einen Gott. Es ist Gott, der Vater, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat. Das kannst du beten für die muslimische Gesellschaft in München, für die muslimische Gesellschaft in Deutschland. Du kannst beten für Erweckung, damit Erweckung geschieht. Und du kannst beten, das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben. Du hast so viele Leute, die unter den Fesseln von Knechtschaft momentan stehen, die von einer Terrororganisation benutzt werden und in Knechtschaft gehalten werden. Und wir rufen ihn aus und wir beten für sie. Jesus hat sein Leben als Lösegeld gegeben. Fang an, es auszubeten für deine muslimischen Bekannten hier in München, für deine muslimischen Bekannten weltweit. Wir beten für unsere, wenn du nicht weißt, wenn du niemanden kennst, bete für die schnellst wachsende Kirche im Iran, die unter dem Islam zu leiden hat, aber die wachsen, weil sie Jesus erkennen. Wir beten für diese Geschwister, Jesus.
Wenn du willst, kannst du den Heiligen Geist einfach fragen, dass er dir einen Namen zeigt. Ich habe zum Beispiel jetzt die ganze Celebration schon den Namen Mirjam im Kopf und ich werde einfach für die Mirjam beten. Ich kenne sie nicht, aber ich werde für diese Frau beten. Und Jesus, ich bete jetzt von ganzem Herzen für die Mirjam.
Von deiner Stimme Gebrauch. Sprech Leben rein. Proklamiere über unserer Stadt, dass Muslime Jesus Christus kennenlernen werden. Erheb deine Stimme. Erheb deine Stimme. Du bist hier in einem safe place. Du bist bei Gott in seinem Thronsaal. Wir rufen es aus, Gott, für unsere Gesellschaft hier in München. Wir rufen es aus an jedem Ort, auch hier in Deutschland, dass Muslime, sie sind nicht umsonst hier in Deutschland, sondern sie haben hier die Möglichkeit, dem lebendigen Gott zu begegnen. Und das rufen wir aus, Jesus.
Palästinensischen Brüdern und Schwestern, sie, die sich einfach gerade nicht gesehen fühlen, die sich verlassen fühlen, die irgendwo das Gefühl haben, wir sind hier Futter für die Bomben und keinen juckt's. Jesus, wir sprechen aus über Palästina. Ich sehe dich. Ich sehe jeden Einzelnen. Ich sehe dich, Mirjam. Ich sehe dich, Rashid. Ich sehe dich, Ali. Ich sehe dich, Mohammed. Ich sehe dich. und ich habe dich nicht vergessen. Jesus, ich bitte dich, dass du hineingehst in die Dunkelheit. Du sagst, dein Licht, es vertreibt jede Dunkelheit. Ich flehe dich an, dass du hineingehst mit deinem Licht in ihre Dunkelheit und dass du ihnen neue Hoffnung schenkst, dass du ihnen neu den Ausweg zeigst aus dieser Gefangenschaft und dass sie dich finden können, den Herrn des Lebens, dass sie dich finden können, den König der Könige, dass sie dich finden können und dass sie ewiges Leben haben, Jesus, in Freiheit mit dir. Und ich danke dir, Gott, dass du dich kümmerst um dein Volk, dass du sie nicht vergessen hast, dass du dich kümmerst um Israel genauso wie um Palästina, weil sie alle stammen von Abraham ab. Und ich danke dir, Gott, dass sie zum Glauben finden durch dich, durch dein übernatürliches Eingreifen. Und jetzt lasst uns einfach im Gebet bleiben, lasst uns in den Worship einsteigen mit dem nächsten Song Fresh Wind und wirklich dem Heiligen Geist Raum geben in uns. Du darfst einfach weiter beten und mit Gottes Kraft jetzt kooperieren.
Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott. Wenn es dir so geht, dann freuen wir uns, wenn du uns mithilfst, diese Botschaft zu verteilen. Das kannst du tun, indem du diesen Podcast likest, mit Daumen nach oben draufdrücken oder kommentierst oder weiterleitest. So werden mehr Menschen noch mit dieser Botschaft von Jesus, dieser Hoffnung erreicht. Du kannst auch durch eine Spende mithelfen, dass wir weiterhin diese Podcast kostenlos im Internet maximal verbreiten können und so viele Menschen neue Hoffnung bekommen. Vielen Dank für alles, was du mit ermöglichst. Wir glauben, dass Kirche eine Familie ist und egal, ob du online dabei bist oder hier vor Ort bist in der Region, wir wollen dich sehr gerne kennenlernen. Wenn du möchtest, komm auf unsere Homepage vorbei unter Finde Anschluss. Dort findest du unter anderem Welcome to Church, wo wir uns gegenseitig kennenlernen, deine Geschichte gerne hören wollen und dir helfen wollen, wenn du möchtest, ein Teil dieser Kirchenfamilie zu werden.